Herzlich willkommen zu CT Uplink. Heute reden wir über gekaufte Blogger, über Langzeit-Linuxe und kleine Hardware-Tricks und Mythen, die nicht wahr sind. Bis gleich. CT Uplink. Hallo, schön, dass ihr reingeklickt habt. Wir sind mittlerweile bei der CT 1015 und wollen nochmal unter anderem über das Titelthema sprechen. Mein Name ist Hannes Schirulla und mit mir sind dabei
Benjamin Benz,
Thorsten Lehmhüs,
heute Premiere aus dem Linux-Ressort
und Nico Joran.
Ja, klasse. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt, vor allem bei dir, Thorsten. Bestimmt der Anfang einer langen Reihe von Auftritten hier.
Ja, normalerweise sind die Linux-Themen ja sehr speziell.
Ich weiß nicht, immer
wie
eigentlich
die videotauglich sind.
Ja. Nee, aber heute haben wir ein spannendes Thema dabei, deswegen hat es auch auf den Titel geschafft. Aber erstmal wollen wir über was anderes reden, nämlich Blogger, die gekauft sind. Also nicht in dem Sinne, dass sie offiziell Geld bekommen, sondern...
Gibt es. Naja, eben das ist das Problem, nicht offiziell. Das ist eigentlich die Geschichte. Also ich muss vielleicht ein bisschen ausholen, weil es ist ja so, dass ich nicht aus dem klassischen Ressort bin, Internet oder irgendwas, wo hier im Verlag, der sich mit diesen Themen auskennt.
Also normalerweise kümmerst du dich um
Audio,
was?
Video, Smartwatches, Wearable, Smart Home, solche Geschichten.
Und wie bist du dann auf das Thema gekommen?
Privat, also durch privaten Blog. Ich mache seit 2 Jahren habe ich einen Blog zum Thema Yoga. Mhm. Das erwartet jetzt man nicht bei einem Mann von fast 2 Metern, aber
Audio,
genau deswegen.
Multimedia und Yoga.
Genau, so sieht's aus. Nein, das hat mir einfach geholfen beim Rückenproblem und begeistert mich halt. Und dementsprechend habe ich gedacht, Mensch, fang mal an, darüber irgendwie was zu machen im Netz. Und lief einfach so vor sich hin, ist dann immer mal ein bisschen, ich mache das auch auf Facebook und habe dann so ein paar Follower da. Und
aber alles aus Hobby?
Alles aus Hobby, ja. Die Leute mehr wissen halt das auch gar nicht normalerweise, dass ich bei der CT bin und was ich beruflich mache. Hat ja auch nichts damit zu tun, ist ja meine private Sache da. Ja. Und was ganz interessant war für mich aber, dass Ende vergangenen Jahres habe ich einen Bericht gemacht über Faszien, das ist so Bindegewebe, Geschichten, und der ist recht gut angekommen. Also der ist über 2000 Mal geliked worden und dann geteilt worden und überall erschienen. Und dann habe ich gemerkt, wie extrem das ist, wenn die sozusagen die Industrie, die damit verbunden ist, mit dieser Yoga-Industrie, die es tatsächlich gibt, weil Yoga ist im Aufschwung und damit lässt sich inzwischen ganz gut Geld verdienen, muss man
also sagen. Sportgeräte, Kurse.
Alles, genau. Ja. Reisen, bis hin zu Tees, ayurvedische Tees, fand ich auch sehr schön. Ich weiß nicht immer, was das alles bringt, aber okay. Und da war es sehr interessant, dass die dann wirklich auf mich zugekommen sind. Also, dass dann die Idee war, dass einfach Agenturen gesagt haben, Mensch, wir wollen dich mal unterstützen. Und wie wäre es denn, wenn du mal diesen vorgeschriebenen Artikel veröffentlichst? Wo dann ganz zufällig mal unser Name, unser Firmenname drin vorkommt.
Sind also jetzt ganz kurz, die wollen wirklich, dass du ihren Text unter deinem Namen
definitiv. Als Redakteur, also so wie wir das, muss man ja auch sagen, wir kennen das, solche Angebote gibt es beim Journalisten, kriegen das ja auch.
Platzieren redaktioneller Inhalte, glaube ich.
Platzieren redaktioneller Inhalte, genau das. Und das war also, manchmal ist es gar nicht so offenkundig gewesen, aber wird natürlich ein bisschen anders verkauft. Ne? Es wird jetzt nicht unbedingt gesagt, hier hast du so und so viel Euro, sondern es wird gerne auch angeboten zu sagen, Mensch, wir wissen ja, das macht ja viel Arbeit, so ein Blog, und wir haben da so ein spannendes Thema und das ist vorgeschrieben, dann hast du ganz wenig, was du selber machen musst.
Also eher in Form von Unterstützung.
Und es wird immer gerne als Unterstützung verkauft. Ganz selten, das hatte ich allerdings auch, das fand ich ganz lustig, einer, der dann irgendwie geschrieben hat, schon im Betreff der E-Mail irgendwie, 4 Euro oder 3 Euro, 4 Euro für jede Vermittlung meines E-Books. Das war dann ein bisschen offensichtlicher. Aber die meisten waren so, naja.
Und du hast abgesagt.
Ich hab's abgelehnt. Ich finde, das muss ich halt klarstellen, weil das ist, nachdem der Artikel erschienen ist, ging es auch bei Twitter ganz rund sozusagen, auch in meine Richtung. Es kommt jetzt natürlich bei vielen so dieses Gefühl auf, dass ich dagegen bin, dass Leute was verdienen mit Blogs. Das finde ich aber total Quatsch. Also ich finde, man kann da... Warum sollte man das nicht tun? Solange das offene Werbung ist. Also wenn ich sage, hier, ich habe Affiliate-Links, aber das sind halt Affiliate-Links. Das heißt, wenn jemand draufklickt und er geht zu irgendeinem Shop und kauft da was ein, dann werde ich da prozentual beteiligt.
Also du bist ja jetzt in der Blogosphäre dadurch drin, dass du halt auch selbst da schreibst und auch zwischendurch populärer geworden bist. Hattest du jetzt Einblick, wie das bei den Blogs normalerweise funktioniert? Ob es viele Leute gibt, die dafür bezahlt werden oder ob immer noch alle das als Hobby betreiben?
Also ich habe zum einen eben auch über meinen Blog andere Blogger kennengelernt, wo ich dann gemerkt habe, oh, da sind einige, die sind also von Anfang an nur darauf aus, sich eigentlich kaufen zu lassen. Das fand ich ehrlich gesagt ein bisschen erschreckend. Also ich habe dann auch eine Bekannte, die dann einfach zu mir gesagt hat, hier, kannst du mir nicht irgendwie jemanden sagen, der Yoga-Retreats, also so wie Urlaubsreisen sozusagen mit Yoga-Unterricht anbietet, dann ich würde gerne auch irgendwas über den schreiben, ich möchte aber ganz gerne mal einen kostenlosen Urlaub machen. Wo ich jetzt persönlich denke, okay, das geht jetzt aber schon ganz schön weit. Und dann war ich halt auf einer Konferenz, Rock the Blog. Eigentlich auch deshalb, weil da gab es halt dann einen Vortrag, der hieß Produkte und Dienstleistungen über die Website verkaufen. Das fand ich ja schon okay, sehr interessant. Aber da stellte sich dann halt raus auf dieser Konferenz, wie viele Leute eigentlich dahin gegangen sind, um eigentlich nichts anderes zu machen, als sich die letzten Tipps sozusagen zu holen, wie kann ich irgendwie den Leuten da die Sachen unauffällig verkaufen. Mhm. Darum geht es ja, ne? Ja. Also man muss ja einfach wissen, diese klare Werbung, da sind viele Firmen nicht daran interessiert. Also du kannst das
weiß. Ich wollte gerade sagen, also ich meine, es gibt sehr viele Webseiten, die darauf ausgelegt sind, dass du halt Affiliate-Links einbaust, dass du halt Werbung für bestimmte Produkte machst auf die eine oder andere Art mit Texten oder irgendwelchen anderen Unterstützungen halt. Und das ist ja auch an sich erstmal alles legitim. Also Absolut. Jeder kann ja seine Webseite erstmal darauf ausrichten, wohin er möchte, ne? Dieses Grundverständnis der Blogs war ja ursprünglich eher ein nicht journalistisches, aber schon eher ein unabhängiger Gedanke.
Ja, und ein Alternativmodell auch zum klassischen Journalismus. Ne? Okay. Also das finde ich ja auch ganz spannend. Ich meine, du hast ja dann auch Leute, die sind super Experten und es ist ja auch völlig in Ordnung. Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie ein Apple oder Samsung oder was weiß ich was Blog aufmache und sage, ich bin da ein Fan von, dann ist es ja auch völlig in Ordnung, wenn ich sage, es ist toll und ich begeistere mich dafür. Die Sache ist bloß, man muss einfach wissen, natürlich merkt auch die Industrie und merken auch die Hersteller von Produkten und Anbieter von Dienstleistungen, dass diese Blogs eine ganz andere Wirkung haben. Ich meine, du kaufst halt ein Magazin und siehst da drin eine Werbung und gehst davon auch aus, okay, das ist Werbung. Ja. Und wenn aber dir jemand sagt, Mensch, und das ist jetzt, habe ich jetzt privat ausprobiert, das kennt man ja auch aus dem Bekanntenkreis, das habe ich privat ausprobiert, das ist total super und empfiehlt dir das, dann denkst du ja erstmal, Mensch, das ist ja eine ganz andere Empfehlung als vielleicht irgendwas, wo ich, was weiß ich, wenn Gottschalk oder wer auch immer in der Werbung auftaucht und für irgendwas Werbung macht, ist ja klar, dass es eine Werbefigur ist oder irgendein Promi oder anderes.
Gibt's da eigentlich irgendeine beschäftigt sich die Szene damit? Gibt es da irgendeinen Umgang damit, dass jetzt vielleicht auch nachdem wir es jetzt mal etwas deutlicher auf den Titel geschrieben haben oder ist es alles, wir kehren es unter den Tisch und da reden wir nicht drüber?
Ich also glaube, das würde ja voraussetzen, dass es kritisch betrachtet wird. Ne?
Es gibt ja Leute, die es kritisch betrachten. Also Rock the Block, da war es halt so, es war ganz interessant, Sven Wiesner, der früher oder jetzt immer noch, aber früher eben halt aktiv Tech-Blogger war und der jetzt dann Mitbegründer von dieser entsprechenden Social-Media-Abteilung von einer Agentur ist, der hat ja selber gesagt, also das, was da teilweise getrieben wird, das würde den Lobbyisten die Schamröte ins Gesicht treiben. Also es gibt schon, Sascha Pallenberg war ja auch da auf der Konferenz und hat auch gesagt, also das ist hier nichts für mich, es ist einfach hier nicht meine Umgebung und ich finde, das kann man einfach so nicht bringen. Mhm. Und das sind so, es gibt das, diese Diskussion, aber es ist halt immer noch so, dass viele das so ein bisschen so als, naja, ich muss ja irgendwie überleben, also schiebe ich das mal den Leuten so unter. So.
Okay, und es gibt ja Alternativmodelle, also gerade, du hattest ja Sascha Pallenberg schon angesprochen mit seinem Technikblog, wo halt eigentlich eine klare Trennung bislang stattfindet, soweit man es erkennen kann. Und der dort auch versucht, trotzdem damit Geld zu verdienen und aber es offen zu legen. Ne? Also ich finde es interessant, weil eigentlich diese Blogs, so wie ich es am Anfang mitbekommen habe, das ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter das Thema, es halt gerade darum ging, dass jeder sich einfach zu Hause an seinen Rechner setzt, schreibt, was er will, wie er will und gerade diese Unabhängigkeit genießt. Auch wenn es ein journalistischer Blog ist beispielsweise, dass es gerade darum ging, dass man noch nicht mal von Verlagen abhängig war, dass halt niemand einen bezahlt erstmal und man dadurch halt noch unabhängiger urteilen kann oder halt auch von anderen Meinungen unabhängiger ist. Ne? Wenn man was geil findet, auch das schreiben kann natürlich. Ja. Und es jetzt zumindest bei einigen der Szene, es eher darum geht, dann auch wirklich ein Geschäftsmodell aufzubauen.
Also ich fand es interessant deswegen, weil eben bei dieser Konferenz auch ziemlich stark rauskam, dass da immer Leute aufgetreten sind, die oben sind, die es geschafft haben, die gerade zum Beispiel beim Modeblogging oder sowas wirklich schon sehr hohes Niveau in dem Sinn erreicht haben, dass die zu irgendwelchen Veranstaltungen halt überall international eingeladen werden und dass dann halt die Nachfrage aus dem Publikum eigentlich häufig in die Richtung war, was muss ich machen, um eben auch da eingeladen zu werden. Ne? Das ist, ich kann es ja, ich meine, das ist auch schwierig. Ne? Also ich hatte so ein, das habe ich auch beschrieben in dem Artikel, so ein ähnliches Problem oder auch so ein Grenzfall für mich war, ich habe ein Produkt mir angeschaut und fand das gut. Ich fand das einfach super, habe darüber geschrieben, weil ich es positiv fand. Und dann wurde ich halt von dem Hersteller gebeten, Mensch, kannst du noch bei Amazon irgendwie eine Bewertung abgeben? Mein Gott, machst du. Ja, gut, habe ich gemacht. War auch natürlich dementsprechend positiv.
Und das dann, war eine Bitte des Herstellers.
Das war eine Bitte des Herstellers. So. Und dann, da hatte ich auch kein Problem mit. Und dann kam aber so als nächstes, ja, gib mir doch mal irgendwie gleich hier deine Bankverbindung. Ich überweise dir jetzt für den Kommentar dann mal 50 Euro. Ich weiß ja, was für eine Arbeit das macht. So, und dann kannst du immer sagen, naja gut, ich habe mir ja das Produkt angeguckt, ich fand es ja positiv. Es hat ja auch eine Menge Arbeit gemacht, das ist ja immer so das kann man sich dann ja auch alles so selber sagen. Und dann nimmst du halt das an, aber was passiert dann? Ja. Dann kriegst du das nächste Produkt und dann denkst du wieder, okay, du weißt, als nächstes kriegst du, wenn du wieder eine positive Sache kriegst, 50 Euro wieder. Ja. Wenn du natürlich negativ drüber schreiben möchtest, kriegst auch keine 50 Euro mehr.
Ja, es geht ja, also wir treffen die ja auch Technikblogger dann durchaus auf Konferenzen, die dann da sind. Und dann sitzt man selber in der Pressekonferenz und denkt so, als Journalist, also Leute, diese Produkte der Firma, diesmal habt ihr eigentlich nur über eure eigene Strategie geredet, das ist eigentlich keine Meldung wert. Mhm. Und dann sieht man plötzlich, naja, die Leute, die von der Firma dort eingeladen wurden, hingeflogen wurden, die haben diese Entscheidungsfreiheit gar nicht mehr zu sagen, wenn sie dann jetzt nicht darüber berichten, weil sie es nicht für so interessant halten, dann müssen sie darum fürchten, ob sie das nächste Mal wieder auf der Gästeliste stehen.
Wobei man natürlich fairerweise sagen muss, uns von der CT geht das da natürlich auch besonders gut, sag ich mal. Ich komme ja aus der Audio-Video-Bereich, auch schon vor der CT, und da ist es dann halt auch so, da hast du manchmal Verlage und Magazine mit so kleiner Auflage und so wenigen Anzeigenkunden, da überlegst du dir halt auch, was du da machen kannst. Und selbst wenn du sagst, also bei uns ist es ja so, meine persönliche Meinung ist, wenn ich irgendwo eingeladen werde, ich lege es offen, das ist ja auch bei uns hier Usus, und ich sage aber auch meine Meinung und ich riskiere dann vielleicht nie wieder eingeladen zu werden. Es gibt da bei mir vor allen Dingen Beispiele, da werde ich schon seit Jahren nichts mehr eingeladen zu irgendwas. Gut, wir können es halt auch riskieren, weil du immer sagen kannst, mein Gott, ne, dann bezahlt es der Verlag selber oder was, wenn zum Beispiel irgendwelche Messen geht. Aber als Blogger?
Ja, also gerade als Freier. Also, ich meine, wir haben ein regelmäßiges Gehalt, wir haben einen Verlag, der dahinter steht halt und das Produkt halt auch so funktioniert. Aber wenn man halt wirklich darauf angewiesen ist und als freier Autor für seinen eigenen Blog schreibt, dann kann es schon die Existenz bedeuten, ob eine bestimmte Firma einen noch einlädt oder halt nicht.
Ja. Aber man muss halt aufpassen. Ich finde, man muss halt aufpassen, an irgendeiner Stelle kann man das halt überdrehen. Das war ja auch die Kritik, die dann über Twitter dann auf den Artikel kam. Man kann es halt auch überdrehen, dann sozusagen, ja mein Gott, ist jetzt wie Notwehr. Ich muss ja sozusagen mich bezahlen lassen, sonst kann ich nicht überleben.
Wie groß ist denn das Problem in der Szene verbreitet? Sind das ein paar Blogs und ist das ein Groß der Blogs?
Also
oder so?
Ja, das Problem ist, also mir ist noch keine seriöse Studie untergekommen, wo ich echt sagen würde, okay, das ist jetzt, das kann man da genau nach Zahlen abmachen. Ich habe nur, das ist natürlich jetzt nur ein Gefühl, aber was ich halt so mitbekommen habe, ist es schon sehr interessant, jetzt aus diesem Yoga-Bereich, wenn mir irgendwas angeboten wurde, dass es fast in allen Blogs danach irgendwo aufgetaucht ist. Also irgendwelche bezahlte Werbung, die dann, also redaktionell bezahlte.
Zumindest die Vermutung.
Wo die Vermutung dann natürlich ist.
Dass dasselbe Angebot angegangen ist.
Ja, okay. So.
Vielleicht. Sind das dann auch dieselben Texte?
Die sind dann nicht so dumm, jedes Mal dieselben Texte zu machen. Aber es gibt inzwischen Firmen halt, die ein ganzes Bataillon an Schreibern haben, die dir dann halt deinen maßgeschneiderten Text machen. Das wird dann halt ein bisschen verändert.
Es ist billiger als Werbung und es ist effizienter als Werbung.
Es ist super effizient.
Weil es keine Anzeige ist, weil es nicht als Werbung unbedingt erkannt wird, sondern jemand ist, dem man unter Umständen vertraut. Ne?
Genau.
Ich finde, man sollte halt bei der ganzen Diskussion natürlich auch immer erwähnen, dass es einen Haufen richtig guter Blogger gibt, die sehr viel ihrer Freizeit reinstecken, nur einfach aus Überzeugung oder aus Spaß an der Sache. die halt genauso unabhängig arbeiten wie Printjournalisten oder Onlinejournalisten, was auch immer. Leute, die halt bei Verlagen arbeiten.
Und auch bei den Verlagen gibt es, also wir haben jetzt hier, wie ihr sagtet, wir haben es hier ganz gut, weil unser Magazin in einer ganz bestimmten Ecke aufgestellt ist, aber auch da sind ja auch andere Verlage anders aufgestellt.
Ja, natürlich, die Strategien unterscheiden sich dort auch dann wiederum, ja. Genau, es sind halt nicht nur die irgendwie einzelnen kleinen Blogger, die auf solche Angebote eingehen, sondern es gibt auch größere Medien, größere Verlage, die halt damit anders umgehen. Das hat eine Strategiefrage und auch eine Frage der Ethik halt, ne?
Klar, natürlich. Also ich erinnere mich daran, ich habe hier ein Sonderheft mal gemacht vor einigen Jahren, da hat mich auch eine Firma angerufen und hat gesagt, okay, was müssen wir machen, um im Editorial Werbung zu bekommen, ne? Also redaktionelle Werbung zu bekommen. Und die waren richtig entsetzt, dass das nicht möglich war. Also die waren wirklich, die kannten das so und das war für die völlig normal, ne, so und so. Und das waren dann solche Sachen wie, ja, und dann bringen sie irgendwie einen Kasten mit dem CEO und der sagt dann seine Zukunftsvorstellung für das Unternehmen. Ja.
Thorsten, du bist ja ziemlich tief in der Linux-Szene drin. Da gibt es ja wahrscheinlich auch haufenweise Blogs, oder?
Es gibt auch haufenweise Blogs, das stimmt schon, aber ich muss gestehen, da ist mir das Problem bisher nicht so aufgefallen. Das kann natürlich sein, dass ich nicht so genau hingeguckt habe, aber ich glaube, das Ökosystem, um da Geld zu machen, ist einfach zu klein, weil Open-Source-Szene ist halt doch eher nicht unbedingt so Geld zu verdienen. Es gibt natürlich auch die Firmen, die da Geld verdienen wollen, aber da gibt es dann, glaube ich, relativ wenig Blogs, die sich damit beschäftigen. Deswegen ist es da, glaube ich, noch nicht so ein Problem. Das kann sich natürlich auch immer mal ändern. Aber im Moment glaube ich nicht.
Ja, also es hat ja auch lange gedauert bei Gadgets zum Beispiel, es ist ja auch bei Smartphones etc. Es ist ja eine ganz große Blog-Szene noch, wo es halt lange gedauert hat, bis die Firmen es halt geschnallt haben, was da für ein Potenzial hintersteht.
Ja, aber Elektronik, Autos, Sport, also alles, was mit Fitness zu tun hat, sind riesige Bereiche.
Linux.
Linux jetzt wieder weniger. Und ich finde es halt schon interessant, dass es ja inzwischen sogar Firmen gibt, also wirklich auch Sendergruppen beispielsweise, die Blogportale sozusagen einrichten, wo dann irgendwie Leute schreiben und das wird dann alles halt wunderbar eingepackt und verpackt und wirkt halt immer noch wie ein Blog, ist aber
also, das ist gerade ein Thema, in meinem Gebiet halt, wo es um Gadgets und Smartphones und so ein Kram geht, wo halt Provider und Hersteller halt anfangen, einfach selbst einen Blog aufzumachen. Ja. Und die sind auch gar nicht schlecht. Also ein Beispiel ist Curved beispielsweise von einem deutschen Provider. Die Beiträge sind manchmal sogar recht kritisch und man erkennt auf den ersten Blick auf alle Fälle nicht den Unterschied zwischen einem neutralen Blog und dem, der bezahlt wird. Ja. Das heißt auch nicht, dass die nicht unbedingt journalistisch wären oder sowas. Aber das ist die Strategie, zu denen viele jetzt übergehen. Ja. Es kommt halt, glaube ich, wirklich einfach immer auf die Markierung drauf an. Ne?
Ja, natürlich.
Was Werbung ist und was nicht und von wem das Ganze kommt. Ne?
Ich glaube auch, dass das viele das auch absolut verstehen. Also ich habe auch mit Bloggern gesprochen, die gesagt haben, meine Leser verstehen auch, dass ich das irgendwie, dass ich leben muss und dass ich das irgendwie finanzieren muss. Ich glaube, viele Blogger haben auch einfach sehr große Angst davor, dass es, wenn sie wirklich irgendeinen Werbedeal machen und den offenlegen, dass dann die Leute sagen, oh nee, du bist gekauft. Ich meine, das Problem kennen wir ja auch. Ja, ja? Klar, ja. Heise Online, schreibst du in den News und es ist einfach irgendeine News, weil irgendjemand was bringt. Kannst du dafür wetten, dass irgendwo im Forum steht, Mensch, das ist jetzt einfach auch nur eine Werbung. Ne? Also, naja, ich muss ja jetzt, es geht eigentlich nur um die News. So. Mhm. Aber das ist halt schwierig. Und ich meine, es gibt tausend Diskussionen um irgendwelche Plugins, wo dann die Frage ist, ob dann irgendwelche Affiliate-Links dann zum Beispiel auch nochmal verschleiert werden. Ne? Also,
ist ein schmaler Grad.
Ist ein extrem schmaler Grad, ja natürlich.
Mit dem wir uns in unserem Alltag ja auch zu kämpfen haben, wenn wir Testgeräte bekommen, ist es ja auch immer, wir denken die Leser ja auch manchmal, dürft ihr die danach behalten, aber nee, die gehen halt auch ja immer wieder zurück. Das
wir haben eine große Datenbank mit Testgeräten und jedes einzelne Gerät wird registriert und wenn es noch nicht zurück beim Hersteller ist, dann wird auch nachgefragt.
Dann kommt der Kollege aus unerfindlichen Gründen zwei Nummern.
genau. Ja. Also wir waren auch schon fast bei deinem Thema, Thorsten. Du hast über Landzeit Linux geschrieben.
Linuxis, wie einige Leute. Linuxis,
da wollte ich nur, das wäre meine erste Frage gewesen, ist das grammatikalisch korrekt?
Und da kann man drüber streiten. Also bei Unix heißt es halt Unixis sozusagen. Unixis. Wenn man es im Deutschen machen will, aber wir haben das Wort Linux eigentlich schon immer in CT benutzt. Da kann man drüber streiten. Aber tatsächlich ist es so, dass ich das Wort eigentlich zu vermeiden versuche. Aber auf dem Titel ist das manchmal
trotzdem
nicht so einfach.
Titel gelandet.
Ich bin immer noch dafür, wir hätten lieber Linux für die Ewigkeit draufschreiben sollen.
Genau. Wobei
alle
das
Ewigkeit.
Für alle Ewigkeit nicht, aber für die Ewigkeit wäre auch gut, weil einige der Distributionen werden halt 13 Jahre supported und das ist eigentlich ja schon eine Ewigkeit für einen Computer.
Langzeit Linux, was ist es und wofür brauche ich es?
Langzeit heißt, wofür braucht man es? Es ist letztendlich, es gibt verschiedene Einsatzzwecke. Es geht halt darum, dass Linux möglichst lange läuft und dabei aber auch konstant bleibt, zumindest im Rahmen dieses Artikels. Mhm. Das heißt, wenn man es, was weiß ich, für die Mutter, für den Partner, für die Kinder einrichten will und dann möglichst wenig Arbeit mit diesem System haben will, dass man einfach das Linux installiert. Mhm. Und dann sagt, hier benutze es und die Systemaktualisierung stellt man halt so nach dem Motto, alles automatisch einspielen.
Okay.
Und dann ist es so, dass das auch funktionieren soll, also Sicherheitskorrekturen kommen, mhm. weil auch bei Linux muss man sich ein bisschen um Sicherheit Gedanken machen. Mhm. Gleichzeitig aber auch so, gerade für die Eltern, dass nicht irgendwie mal ein neuer Firefox oder ein neues LibreOffice kommt, was eine ganz andere Bedienoberfläche hat, weil dann kommen die natürlich aus dem Tritt. Mhm. Und das ist bei diesen Linuxen größtenteils gewährleistet, dass man eigentlich zwischen 2 und 13 Jahren wirklich
13 Jahre?
Ja, tatsächlich alles ungefähr ähnlich bleibt. Das heißt, das ist dann tatsächlich bei den beiden am längsten supporteten Distributionen hatten wir bis 2027 Ruhe. Mhm. Das ist dann der Punkt, wo einige von uns zwar noch nicht an der Rente sind, aber zumindest schon mal gucken, wie viele Jahre sie noch arbeiten müssen.
Oder überhaupt keinen klassischen PC mehr im Büro haben vielleicht.
Das könnte auch passieren, ja. Genau. Es ist natürlich nicht nur auf dem Desktop wichtig, sondern auch für Server, dass man, was weiß ich, wenn man irgendwas machen will, dass man den Server auch einrichtet mit Linux und dann einfach soll das Ding in der Ecke stehen und man möchte nichts mehr damit zu tun haben. Das kann natürlich der Firmenserver sein, aber auch der Server zu Hause, weil, was weiß ich, wenn es der Heimserver ist und die Dateifreigabe funktioniert durch irgendein Update, was man eingespielt hat, plötzlich nicht mehr, dann stehen ja auch der Partner oder die Kinder in der Tür und beschweren sich.
Was waren jetzt die Bedingungen?
Die Bedingungen waren eigentlich, dass es sozusagen mehr als 2 Jahre waren.
2 Jahre Support.
2 Jahre Support, genau. Okay. Letztendlich haben wir da aber auch das relativ breit gestellt. Wir haben uns auch so ein bisschen daran orientiert, was populär als Langzeit-Linux bekannt ist. Da ist zum Beispiel Debian, da hat ein Kollege gesagt, Debian ist ja gar kein Langzeit-Linux, weil im dümmsten Fall muss man schon nach einem Jahr ein Update fahren, weil da ist dann immer entscheidend, wann das Linux rauskommt. Und bei Debian ist es zum Beispiel so, wenn man das zum Beispiel heute jetzt noch einen Server mit dem aktuellen Debian, derzeit noch aktuellen Debian 7 installiert, dann muss man schon in einem Jahr auf den Nachfolger Debian 8 wechseln, weil der erscheint nämlich dieses Wochenende.
Ja.
Und ein Jahr nach der Einführung dieser Version wird halt die Vorversion, wird der Support für die Vorversion eingestellt. Das heißt, man muss dann innerhalb von einem Jahr schon wieder aktualisieren.
Okay. Das heißt, eigentlich sind diese 2 Jahre da in dem Fall nicht erfüllt.
Genau, das ist halt im dümmsten Fall hat man nur ein Jahr, im Idealfall hat man 3 und es gibt auch noch ein Add-on. Damit kriegt man nochmal 2 weitere Jahre, damit kommt man dann insgesamt auf 5 Jahre.
Okay.
Das ist schon was für viele Leute allemal ausreicht. In anderen Situationen ist es halt aber so, dass man es halt noch länger will. Mhm. Also dass man dann wirklich auf 10 oder noch mehr Jahre möchte.
Und was kostet das Ganze denn?
Kostenlos ist das so, dass man auf maximal 10 Jahre kommt. Das ist dann die Distribution CentOS, weil das ist ein Nachbau eines kommerziellen Linuxes, für das es insgesamt 13 Jahre Support gibt. Aber für die letzten 3 Jahre muss man bei dem Linux schon Zusatzgeld auf den Tisch legen. Und deswegen macht dieser Nachbau diese 3 Jahre nicht mehr mit und da ist schon nach 10 Jahren Schluss.
Das heißt, das ist gar nicht mehr das ursprüngliche Linux dann von den ursprünglichen Entwicklern dann halt? Sondern sind dann schon wieder Add-ons und Erweiterungen?
Nee, das ist letztendlich so, dass dieses kommerzielle Linux, das ist Red Hat Enterprise Linux, die stellen die Quellen für ihr Linux bereit. Mhm. Und das wird von diesen CentOS-Entwicklern einfach genommen, nochmal durch einen Compiler gejagt. Dann werden noch so ein paar Sachen ausgetauscht, wie Hintergrund und Bilder und sowas, damit eben nicht Red Hat Enterprise Linux steht, sondern CentOS. Und dann schieben die das raus und so machen die das auch mit den Sicherheitskorrekturen. Und das machen die halt über 10 Jahre. Das machen die auch schon ein Jahrzehnt lang. Das heißt, die haben bewiesen, dass die das können, dass also wirklich die das ein Jahrzehnt lang durchhalten.
Okay. Und habe ich da jetzt mit irgendwelchen Einschränkungen zu rechnen?
Also bei dem, was 10 Jahre supported wird, ist es halt so, dass da die Softwareauswahl relativ klein ist im Vergleich zu gängigen Distributionen. Also bei CentOS war es so, das war aus ungefähr 2500 Quellpaketen, also aus 2500 verschiedene Anwendungen und Software stecken da drin.
Okay.
Und bei einem Debian zum Beispiel hat man ungefähr das Zehnfache an Softwareauswahl. Das heißt, da kriegt man eigentlich alles, was es an Open-Source-Software für Linux so gibt.
Okay.
Dafür ist da halt, wie gesagt, nach ein oder drei Jahren schon Schluss. Das heißt, da muss man dann eher mal ein Update fahren. Dafür ist das Update da aber auch wieder leichter.
Aber ist das realistisch, dass man wirklich sagt, okay, wir garantieren jetzt was ich für 10 Jahre, dass sich die Oberfläche von irgendeinem Firefox nicht...
Die meisten Firmen gibt es
also danach die schon meisten nicht mehr. Firmen gibt es nicht nur eventuell nicht mehr, sondern du gibst dich da ja in fremde Hände oder du kannst ja jetzt sagen, okay, ich behalte dann immer das, was in den ersten Jahren rausgekommen ist, aber leider habe ich dann Sicherheitslücken bis zum Abwinken.
Letztendlich ist
keine Funktion mehr.
Ja gut, aber bei Windows ist es ja ähnlich. Da verlässt man sich auch ja auf Microsoft, dass die das so lange pflegen. Und natürlich gibt es immer mal hier und da kleine Änderungen. Firefox ist nämlich das typische Beispiel. Da in dem Firefox ist es so, dass eigentlich alle Distributionen einmal im Jahr eine neue Version nachschieben, wo es dann auch Änderungen mit der Oberfläche geben kann. Einfach weil man zum Bewegen im Web einfach mit einem 10 Jahre alten Browser nicht mehr weit kommt.
Eben, ja.
Das ist die eine Sache. Und die andere Sache ist, die haben das eine Zeit lang versucht, ältere Firefox-Versionen zu pflegen, aber da sind ja so viele Sicherheitslücken, das haben die einfach nicht mehr geschafft. Deswegen gibt es jetzt diese Extended Support Releases vom Mozilla Projekt selbst, die immer ein Jahr gepflegt werden und die werden auch in den Langzeit-Linuxen typischerweise eingesetzt.
Aber die werden nur ein Jahr gepflegt. Also was ist dann nach 3, 6, 7, 8
Jahren? Genau, da gibt es dann jedes Jahr immer dann das neue ESR-Release von Firefox. Das heißt, bei Firefox ist die Ausnahme, dass es da gelegentlich mal einen Versionssprung gibt, der auch kleinere Änderungen an der Benutzeroberfläche mitbringen kann. Das ist aber bei Windows ja auch wieder ähnlich, da kriegt man ja auch vielleicht mal einen neuen Internet Explorer und muss sich auch mal darauf einstellen, dass es der von der Bedienung ein bisschen anders ist.
Und was ist mit dem Flash Player und solchen Sachen?
Der Flash Player ist ja keine Open Source Software, deswegen ist er in allen typischen Linux-Distributionen nicht im Standardpaketumfang enthalten. Und dadurch, dass die Distributionen den ja auch nicht pflegen können, sondern eben auf Adobe angewiesen sind, sagen die dann einfach, das ist halt Adobe-Sache, dann müsst ihr euch drauf verlassen, was die machen.
Okay, also so ein bisschen drum kümmern muss man sich schon noch.
Oder man verzichtet komplett.
Auf Sicherheitsaktualisierung sollte man auch mit Linux nicht. Ja. Auf dem Desktop muss man sich halt immer noch so ein paar Sachen im Auge halten, eben den Flashplayer zum Beispiel. Mhm. Wobei als Linux-Anwender kommt man mittlerweile eigentlich auch relativ gut ohne den Flashplayer über die Runden, dank der Smartphone- und Tablet-Welt.
Das meinte ich mit Verzichten auf den Flashplayer, nicht auf die Flashplayer. Aktualisierung.
Ach so. Okay, ja. Ja,
genau. Ja, es geht mittlerweile, ne?
Genau, es gibt, also ich bin jetzt seit 3, 4 Monaten komplett ohne Flashplayer unterwegs, weil das war die
Wie
Zeit, wo
Sie sich dabei?
Genau. Wo die vielen Flashlücken waren, habe ich gesagt, jetzt reicht's, jetzt mache ich mal ohne. Und es ist eigentlich nur eine Stelle, wo ich gelegentlich mal gezwungen bin, Flashplayer zu benutzen.
Also ich mache auch gerade die Probe. Ich habe es erstmal deaktiviert, noch nicht deinstalliert, das Plugin. Und es funktioniert überraschend gut.
Ja, genau.
Ja, also dank HTML5.
Dank Apple sozusagen, dass sie gesagt haben,
Können wir das kurz festhalten? Der Linuxer sagt, dank Apple, bitte einmal notieren.
Ja gut, aber bei dem iPhone
Es ist dokumentiert, sagt gerade die Regie.
Bei dem iPhone war es doch bis zum Ende so, dass der Flashplayer es dann nie hingeschafft hat und dadurch entstand natürlich ein gewisser Druck auf die Webseiten.
Bis zum
Webseiten.
Ende des iPhones?
Nein. Also ich habe die iPhone-Welt nicht so im Auge, aber...
Es gibt sie noch.
Also dafür war es aber halt jahrelang Krampf, muss man auch sagen. Ne? Ja. Also ein iPad ohne Flash war halt auch einfach nur ätzend. Nicht, dass Flash irgendwie besonders schönes Plugin war, aber... nur kurz, um das nochmal abzurunden. Ja. Man konnte halt auch vieles einfach nicht mehr damit machen.
Und es gibt immer noch Seiten, wo sie es nicht gemerkt haben, dass es nicht geht und trotzdem man noch raufgelenkt wird.
Also, okay, noch vielleicht kurz, welche Linuxe hast du im Artikel drin? Kurzer Überblick.
Also drin waren Debian, Ubuntu, so als Vertreter der Debian-Welt und dann halt von den kommerziellen waren es dann Red Hat Enterprise Linux und SUSE Enterprise Linux. Okay. Und der Univention Corporate Server, der ist so ein bisschen speziell. Mhm. Und dann hatten wir uns noch die Nachbauten angeguckt, eben CentOS als Red Hat Enterprise Linux Nachbau und Linux Mint als Ubuntu Nachbau.
Okay, hast du jeweils mehrere Seiten gewidmet?
Genau, viele von den Distributionen haben typischerweise so eine Seite bekommen. Mhm. Und weil es gibt auch keine Distribution, die für alle Einsatzzwecke die beste ist, ist es wirklich, dass man gucken muss, ist es jetzt ein Desktop, ist es jetzt ein Server, wie setze ich den ein? Mhm. Und da ist mal das eine oder mal das andere dann wirklich das Bessere. Und
vielleicht noch kurz dann noch, für wen ist es noch interessant? Für wen kannst du es empfehlen als Inspiration einfach?
Es ist
für welche Situation?
Für die Desktop-Anwender ist es tatsächlich interessant, wenn man sich nicht viel mit dem System beschäftigen möchte. Da ist aber auch die Auswahl relativ einfach. Da ist eher so Ubuntu oder Linux Mint das Richtige. Für einen Server wird die Sache schon ein bisschen komplexer. Da muss man halt gucken, was das Richtige ist.
Okay, gut, alles klar.
Okay.
Details im Heft. Und Details gibt es auch ganz viele in deinem Artikel.
Eigentlich nur Details.
Du hast über Hardware-Tricks geschrieben, aber auch Mythen aufgedeckt. Du hast hier schon ein interessantes Bauteil rumliegen, vielleicht als Einstieg ganz gut. Ja, das ist auch interessant, aber eigentlich meine ich hier diesen Adapter.
Er meint gerade den. Ich versuche den mal ein bisschen in die, ich halte den mal ein bisschen in die Kamera. Das ist eine wunderbare.
Standardadapter.
Das ist der Standardadapter schlechthin, den braucht
damit
jeder.
Damit läuft auch Flash auf dem iPad.
Genau. Vorne rein, das ist so ein bisschen wie wenn man in den Baumarkt geht und versucht, einen Gardena auf Gasanschluss zu kriegen.
Ja. Okay. Erzähl doch mal kurz auf, was
also da wir haben hier, hängt. Wir beginnen mit DisplayPort, total modern, ja. Gehen dann auf HDMI, auf
ich soll den Pinguin wegnehmen, höre ich gerade.
Wunderbar. So, also wir gehen von DisplayPort auf DVI. Von DVI gehen wir auf HDMI. Bis hierher ist wahrscheinlich sogar der Ton mit, nicht nur das Bildsignal, sondern auch der Ton mitgekommen. Weil es so schön war, gehen wir nochmal zurück auf DVI, wieder von DVI auf VGA. Ab jetzt wird es so langsam nostalgisch und dann, einer meiner Lieblingsfavoriten, können wir hier über DIP-Schalter auswählen, welches Monitor-Bildformat wir über RGB analog herausgeben.
Und jetzt die Frage, funktioniert das?
Ganz sicher nicht.
Die Frage wäre eher gewesen, wer will das?
Du wirst schauen, wir sind über diesen ganzen Artikel mit den Hardware-Tricks nur dazu gekommen, dass wir Leseranfragen bekamen und Leute, die sich völlig verrannt haben. Sie haben irgendeine Idee, sie haben irgendwas gelesen, sie wollen das jetzt zum Laufen kriegen, sie haben sich bestimmte Randparameter gesetzt, die alle total plausibel sind. Mhm. Und gar nicht gemerkt, dass sie damit in sich eingeengt haben auf etwas, was nicht funktioniert. Also hier so, ich habe noch dieses tolle alte Display, was irgendwie noch funktioniert. Und ja, gar kein Problem. Das Display hat noch so einen Anschluss und ja, irgendwie so einen Adapter kriege ich irgendwo. Und bei eBay stelle ich fest, ich kriege dann auch den. Und
also ihr habt quasi in dem Artikel, habt ihr immer Fragen gestellt oder Fragen, die von den Lesern kamen oder die euch irgendwo im Foren untergekommen sind wahrscheinlich, ne?
Genau, also ganz, ganz viel, was so kam. Manche Sachen sind dann natürlich auch ein bisschen, wir runden das dann nochmal ab und packen es. Aber ganz viel davon sind Fragen, die an uns so herangetragen werden. Gut, ich gebe jetzt zu, wir haben die ein oder andere ein bisschen überspitzt,
ja.
Um es dann auch zu fokussieren. Diese Kette wird wahrscheinlich niemand tatsächlich so bauen wollen, weil es schon ganz klar ist, dass wir aus dem Digitalen nie ein analoges Signal herauskriegen werden. Trotzdem, das Zeug gibt es und das Zeug wird halt auch einfach verkauft. Also du kriegst, wenn du mal die einschlägigen Webseiten, aber selbst den Reichelt-Katalog aufschlägst, du findest die faszinierendsten Adapter. Ich habe euch noch.
Ja, das Problem dabei ist ja auch vor allen Dingen, selbst wenn du mal in so einen Markt gehst, ne, wenn du es umdrehst, da stehen dann irgendwelche Sachen drauf. Das ist aber, wenn du nicht weißt, was dahinter steckt, dann ist das für dich, sind das böhmische Dörfer und dann kannst du es versuchen und dann klappt es oder nicht.
Ich meine, selbst ich habe mich schon manchmal verrannt und dann irgendwie sowas zusammengebaut und dann nicht dachte, was, wie bist du eigentlich auf die doofe Idee gekommen?
Mechanisch hat es gepasst.
Genau,
mechanisch hat es gepasst und jeder dieser einzelnen Adapter funktioniert völlig ohne Probleme. Aber dass irgendwo dann in der Kette irgendein Signal nicht weitergeleitet wird, oder dass es aus einem anderen Grund eine völlig bescheidene Idee ist.
Eine Frage betraf auch USB 3.0 oder USB-Adapter generell, ne? Und Kabel und Verlängerungen und alles, was wir hier rumliegen haben.
Genau. Also ganz klar, ich pflege mein eigenes USB-Gruselkabinett. Ich sammle Dinge, die wo man schon auf den ersten Blick sieht, das ist ein USB-File. Dass das Ding hier gerade sich in Plastikteile auflöst, ist sein kleinstes Problem. USB 3, dass man diese Daten überhaupt über ein Kabel kriegt, ist irgendwie, hätte man das vor 10 oder 15 Jahren einem HF-Technikstudenten gesagt, hätte er gesagt, ihr spinnt, Taktfrequenzen über ein billiges Kupferkabel zu kriegen, aber man muss es dann nicht übertreiben. Man muss dann nicht das Kabel auch noch aufrollen, möglichst dünn machen und mit dem billigstmöglichen Stecker verbinden. Aber einen will ich euch nicht vorenthalten, das ist der hier. Ich lege den mal hier in die kleine Kamera, vielleicht kannst du da mal drauf gehen.
So, kannst du nochmal ein bisschen näher halten. Bisschen also näher. Vorne ist eine USB 3.0-Buchse drin.
Ne? Und hinten sind Lüsterklemmen.
Da komme ich an jeden Pin.
Ja. Genau, hiermit kann man wirklich alles machen.
Also wenn man weiß, was man tut.
Ja. Das sollte man immer nur, ja.
Nein, man kann damit de facto genau gar nichts machen. Okay. Das, bei dem Adapter kennen wir sogar die Geschichte, der Hersteller hat uns danach angeschrieben. Das hat der Hersteller tatsächlich im Auftrag
angeschrieben
eines...
Angeschrieben oder angeschrien?
Sowohl als auch. Hier ging es ganz konkret um einen Kundenauftrag. Da wollte ein Kunde an USB etwas messen. Also der hat Geräte gebaut, wollte etwas messen und wollte seine Messleitungen da anschließen. Und danach hat jemand in der Marketingabteilung gesagt, na, das ist ja praktisch. So ein Adapter, den kann man bestimmt auch dem Händler so und so anbieten, und plötzlich taucht er halt irgendwo auf.
Ja.
Klasse.
Schön.
Wir können ja einfach nochmal, ich habe mir nochmal 2, 3 Fragen aus eurem Artikel rausgesucht, die ich ganz interessant fand. Ich hoffe, du kannst die auch so frei beantworten.
Gib mir Mühe.
Also erstmal für Gamer, ersetzen 2 Mittelklasse-Grafikkarten ein High-End-Modell?
Ganz sicher nein.
Da geht es also um SLI und Crossfire
und Crossfire und die Idee, Grafikkarten zu kombinieren. Letztlich ist es, man hat da einfach unglaublich Reibungsverlust dabei. Das heißt, die Idee, ich kaufe mir jetzt eine Mittelklasse-Grafikkarte, weil ich mir mehr nicht leisten kann, und zum nächsten Geburtstag wünsche ich mir noch eine.
Weil die meisten Mainboards bringen die Funktion ja schon mit SLI und Crossfire, also oder einige.
Also so. Genau, also die
wäre die Idee gar nicht so schlecht an sich.
Ja, und genau, die Idee ist nicht schlecht, genau an der Stelle sind wir bei ganz vielen dieser Tipps. Die Idee ist gut, ich kann mir eins nicht leisten, ich kann das später aufrüsten. Der Teufel steckt im Detail. Das erste beginnt, das Mainboard muss dann irgendwie 20, 30 Euro mehr kosten, damit es damit schon mal aufgerüstet ist. An der Stelle wird schon, gebe ich jetzt mehr Geld aus für etwas, was in Zukunft vielleicht klappen wird. Das zweite ist, ich muss dann schon die gleiche Grafikkarte nochmal kriegen oder zumindest eine der gleichen Generation sehr ähnlich. Je nachdem, wann ich dieses Aufrüsten mache, ist das wahrscheinlich schon wieder absurd. Und dann habe ich ist es nicht so, dass 2 Grafikkarten die doppelte Leistung bringen, sondern ich habe da auch wieder Verluste. Letztlich habe ich mehr Geld ausgegeben, mir mehr Ärger eingefangen und am Ende doch nicht das, was ich haben wollte. Und das sehen wir bei ganz vielen solchen Sachen, dass es dann sinnvoller ist zu sagen, okay, ich kaufe jetzt das, was ich jetzt brauche und investiere nicht in Optionen, die ich irgendwann nochmal könnte. Ich muss für das SLI dann vielleicht jetzt schon ein teureres Netzteil kaufen. Ich habe also im Prinzip jetzt schon 30, 40, 50 Euro mehr ausgegeben und lasse die brach liegen.
Also ich glaube, da ging es auch, eine Frage geht, glaube ich, um Mainboards und um Anschlüsse und so weiter. Da geht es auch eher immer darum, kauf das, was du jetzt momentan brauchst, und rechne halt damit, dass du in ein paar Jahren dann doch nochmal aufrüsten musst. Ne?
Genau, also diese Idee, jetzt vorherzusagen, was brauche ich in 3 Jahren, ist in unserer schnelllebigen Branche ziemlich schwierig. Aus ganz verschiedenen Gründen. Das eine ist, manches kannst du jetzt nicht voraussagen. Also USB 3 war so ein schönes Beispiel, das hättest du vor 3 Jahren vielleicht vorhersehen können, dass es jetzt schon USB 3.1 gibt. Und Typ-C-Stecker, die jetzt endlich mal in beide Richtungen, hättest du vor 3 Jahren wahrscheinlich nicht vorhergesagt. Und ist aber so ein Feature, wo du denkst, eigentlich will ich das vielleicht doch haben, denn jetzt gibt es große externe
Platten. Aber noch keine Geräte dafür meistens.
Jetzt gibt es die nicht. Aber wenn du jetzt einen PC kaufst, du bist immer so an dieser Stelle, will ich das jetzt schon da drin haben oder nicht? Aber das für ein halbes Jahr, ein Jahr im Voraus zu sagen, geht vielleicht. Aber für all diese Aufrüstoptionen zahlst du. Und du zahlst etwas, was du noch nicht benutzt. Und kommst am Ende dann doch zu dem Punkt, naja, jetzt habe ich zwar dieses tolle, aufrüstfähige Mainboard gekauft, aber es ist doch irgendwas Neues gekommen, was ich haben will. Und genau das ist dann doch für mich entscheidend und jetzt muss ich es doch austauschen.
Aber die Industrie lebt da davon, oder? Also ich meine, wir haben das ganz viel, dass die Hersteller genau das wissen, dieses Suggerieren der Zukunftssicherheit. Ich meine, jedem geht das so. Na, wenn du irgendwas kaufst, dann am liebsten möchtest du dich doch häufig einschließen. Und jetzt bitte, ich habe selber schon erlebt, du kaufst was und keine 3 Wochen später wird der Nachfolger, der besser kann, weniger kostet.
Du weißt genau, beim Zeitpunkt des Kaufes schon, was du vermissen wirst oder was du jetzt eigentlich noch haben willst, aber das Produkt gibt es einfach nur. Ich meine, das ist nicht nur Apple, aber bei Apple, die haben das halt perfektioniert. Ne? Du weißt beim iPhone genau schon irgendwie, was fehlt, über das, was alle meckern irgendwie, und du weißt, dass es erst in 2, 3 Generationen kommt. Oder überhaupt nicht, wie Flash zum Beispiel.
Aber du kannst nicht, da hast jetzt drei Möglichkeiten. Ja. Das eine ist, du bist einfach ganz relaxed und sagst, da lebe ich damit. Das ist jetzt halt also. Ich kaufe das, was ich jetzt habe, und in dem Augenblick, wo ich kaufe, höre ich auf, drüber nachzudenken und bin damit froh.
Ja. Höre ich auf, Computerzeitschriften zu lesen.
Drin steht, was es alles ist. Ja, zumindest nicht gleich danach den nächsten Mainboard-Test zu lesen, um sich zu grämen, sondern vielleicht eher die Tipps zu lesen, was du mit diesem Board Besseres machen kannst. Ja. Die zweite Variante ist, jetzt versuchen, sich alle Wege offen zu halten und das unglaublich Kompliziertes zu tun und unglaublich viel Geld auszugeben. Mhm. Und ich verspreche dir, du ärgerst dich dann trotzdem. Mhm. Und das Dritte ist einfach ständig alles neu zu kaufen.
Klar.
Ja, drei. Ne?
Also, und ich finde, die erste ist einfach die einfache und zu sagen, mach jetzt das, was du jetzt brauchst und alles vorhersagen. Funktioniert okay. In unserer Branche leider nicht.
Also vielleicht noch ein Problem, vor dem ich auch schon öfter stand, nämlich kann ich mein altes Windows auf meinem neuen Rechner weiterverwenden? Da ging es wahrscheinlich darum, dass du einfach die Festplatte nimmst und in den neuen Rechner einbaust.
Ja, es gibt beides. Das eine ist natürlich schlicht und ergreifend die Frage der Lizenz. Also wenn du da nochmal ein paar Euro sparen willst, da ist dann einfach nur die Frage, was heißt denn dein altes Linux? Sind wir jetzt wieder bei der Diskussion, du willst dein altes XP Windows. Weiter...
Mit Linux geht das. Linux ist überhaupt kein Problem.
Genau, weil das alte Linux auch so gut die neue Hardware erkennt.
Das geht tatsächlich. Nein.
Jetzt geht's los.
Das geht in der CT-Redaktion immer dann, wenn man Thorsten anrufen kann und er dann vorbeikommt und es einem in Betrieb nimmt. Ansonsten wollte ich eigentlich fragen, wie alt ist denn dein Windows? Willst du hier wirklich dein XP oder dein Win98 weiterverwenden? Dann sage ich, bitte nicht.
Ja.
Wenn es darum geht, dein Windows 7 direkt rüberzuziehen, dann können wir vielleicht auch darüber reden, ob du es direkt auf der alten Platte lassen kannst. Mhm. Wird ganz oft an uns herangetragen. Ich versuche immer dazu zu raten, in dem Fall zu sagen, nimm doch die Gelegenheit, bitte mal dein System neu zu installieren. Die ganze Software, die du im Laufe von 5 Jahren installiert hast, von der du glaubst, du brauchst die dringend, die du aber nie wieder benutzt hast, einfach mal loszuwerden dabei. Ist immer so ein bisschen, tut weh, man fühlt sich danach aber total gut.
Ja, definitiv. Ja. Und dann bemerkt man, welche Dateien man alle verloren hat.
Genau.
Ja, aber du müllst ja auch den voll. Also das ist es ja. Ne? Ich kenne das von vielen, dass du einfach Sachen installiert hast, die dann irgendwie hier noch ein Plug und da noch das und was weiß ich, wie viel Schrift
brauche ich irgendwann auf alle Fälle.
Irgendwann brauche ich das und dann bei jedem Start wird es träger und träger. Und das jetzt alles mitzuschleppen zum nächsten System. So,
Ja, es ist eine gute Gelegenheit zum Aufräumen. Es ist so wie Umzug in der Wohnung. Ja, ne?
Genau.
Mal ein paar Sachen wegschmeißen.
Es macht überhaupt keinen Spaß, beim Umzug was wegzuschmeißen, aber es hilft. Und ich meine, hier bietet es sich jetzt total an, weil du ja wahrscheinlich im Moment, wenn du umsteigst, den Schritt von der Festplatte auf eine SSD machst. Das heißt, Platz ist ohnehin wieder ein bisschen wertvoller und ein bisschen begrenzter geworden. Dann musst du nicht den ganzen Mist mitnehmen.
Okay. Also im Heft sind noch ganz viele andere spannende Fragen. Unter anderem geht es um getunte RAM-Riegel, ob ich die brauche und ob Verschlüsselung vor NSA, BKA etc. schützt und so weiter und so weiter. Alle ziemlich kurz und knackig beantwortet. Also auch um mal festzustellen, welchen Irrtümern man aufgelegt hat, fand ich es recht spannend. Ansonsten, das Heft gibt es natürlich noch am Kiosk. Viele von euch haben mal um einen Rundgang durch die Redaktion gebeten und der Kollege Jan-Keno Jansen hat das auch mal versucht, ziemlich chaotisch mit unserem Videoproducer zusammen. Ist ein ziemlich witziges, sehr unterhaltsames Video bei rausgekommen, wo manche von uns auch zu sehen sind. Wenn ihr Bock habt, ist es unter dem YouTube-Link verlinkt, in unserer Meldung ist es verlinkt. Klickt auf den Link und wenn ihr irgendwelche anderen Anmerkungen habt, Fragen, wenn ihr mal irgendwas Bestimmtes sehen wollt, wenn ihr wollt, dass wir über irgendwas Bestimmtes sprechen, twittert uns, schreibt uns, kommentiert uns, wenn ihr was blöd oder gut fandet, vor allem wenn ihr was gut fandet, bitte. Genau, und die E-Mail-Adresse ist auch noch eingeblendet, spammt uns zu. Mit euren Kommentaren. Ja, und wir sehen uns ansonsten nächste Woche wieder. Schönes Wochenende und viel Spaß mit Linux-Bloggern und Hardware, die man zusammenstecken kann. Bis dann. Ciao.
Ciao. Ciao.